Marston.
He's going to hit it though. It is Michael Ballack. That is an absolute screamer right out of the top drawer. Delmy. And their shot. Super strike. Adair smashes Portugal onto the verge of glory.
Guy is waiting in the centre. Trezeguet! France have won the European Championship.
Jonas Hector.
Yeah! Jonas Hector!
Then Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute.
Auf Bierhoff, der nimmt den Ball, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor! Deutschland ist Europameister. Das Golden Goal in der 35. Minute.
We are the people von Martin Garrix und Bono. Naja, da sind wir also angekommen bei der Folge 17. Heute Abend ist es soweit. Deutschland gegen Schottland. Wir müssen aber vorher noch einen Stopp bei der letzten Euro machen. Michel Platini hatte eine Idee. Aber vor Platini hatte Sepp Blatter eine Idee. Und zwar die WM 2018 und 2022 an einem Tag zu vergeben. Der 2. Dezember 2010 ging als einer der schwärzesten Tage des Fußballs in die Geschichte ein. Für 2018 bewarben sich Belgien-Niederlande, England, Russland und Portugal-Spanien. Für 2022 Australien, Katar, Japan, Südkorea und die USA. Ich habe die Vergabe damals live verfolgt und war vorher schon der Meinung, dass Russland und Katar das Worst-Case-Szenario wären. Ich war mir aber sicher, dass sie das nicht so machen würden. Das wäre doch zu offensichtlich. Aber sie taten es. Money, money, money. Aber kommen wir kurz zum Turnier. Deutschland in Gruppe F mit Mexiko, Südkorea und Schweden. 0-1 gegen Mexiko im Auftaktspiel. 2-1 gegen Schweden nach Toni Kroos Freistoß in der 95. Minute. Und das Ende. 0-2 gegen Südkorea. Historisch. Das erste Vorrunden aus der deutschen WM-Geschichte. Im weiteren Verlauf waren es Frankreich, Belgien, England und Kroatien, die nach 1934, 1966, 1982 und 2006 für ein weiteres rein europäisches Halbfinale sorgten. Frankreich setzte sich im Finale 4-2 gegen Kroatien durch und wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Aber kommen wir zu Euro 2020, die ja eigentlich Euro 2021 heißen müsste. Aber um die Marke Euro 2020 beizubehalten und schon produzierte Fanartikel, Schriftsachen und so weiter nicht neu produzieren zu müssen, blieb man einfach bei Euro 2020. Ausnahmsweise mal eine nachhaltige Entscheidung der UEFA. Wobei das ja durch den Gastgeber dieser EM gleich wieder mit dem Arsch eingerissen wurde. Michel Platini hatte eine Idee. Warum nicht zum 60. Jubiläum der Euro das Turnier nicht gleich in ganz Europa austragen? Ganz ehrlich, ich fand die Idee anfangs auch bekloppt. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich eine geile Idee, das zu feiern, was uns in den letzten knapp 80 Jahren Ruhe und Frieden beschert hat. Europa. Die Entscheidung dazu fiel im Dezember 2012, also weit vor den Ereignissen, die ab 2020 dem Ganzen eine bittere Note verliehen haben. Zum ersten natürlich die Corona-Pandemie, die nicht nur für ein Verschieben auf 2021 gesorgt hat, sondern dazu auch für Reisebeschränkungen und begrenzte Stadionkapazitäten. Was ein schönes Fest für den ganzen Kontinent werden sollte, wurde so zu einem Flickenteppich an unterschiedlichen Bestimmungen und Restriktionen. Und das Ganze fand natürlich ein Dreivierteljahr vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine statt. Der Bekloppte aus Moskau konnte sich hier nach Sochi 2014 und der WM 2018 ein drittes Mal als großer Gastgeber aufspielen. Kommen wir kurz zur Bewerbung der Ausrichterstädte. Es gab dabei zwei mögliche Arten, sich zu bewerben. Einmal für Gruppenspiele plus Achtelfinale oder Viertelfinale und das Paket beide Halbfinals plus Finale. Für das Endspielpaket bewarben sich London und München, wobei der DFB die Kandidatur zurückzog. Der englische Verband sollte die deutsche Bewerbung für 2024 unterstützen und umgekehrt würde der DFB die Bewerbung der Engländer für 2028 unterstützen. Hat ja soweit auch beides geklappt. Ein ganzer Haufen bewarb sich für das andere Paket. Vorher zurückzogen Athen, Astana, Basel, Belgrad, Lyon, Donetsk, Helsinki, Istanbul, Jerewan, Warschau, Lissabon, Prag und Zagreb. Von den restlichen Städten nicht ausgewählt wurden Cardiff, Jerusalem, Minsk, Skopje, Sofia und Solna. Brüssel wurde ausgewählt, wurde aber 2017 von der UEFA gestrichen. Probleme beim Stadionbau. Bilbao und Dublin wurden gestrichen, weil sie keine Zuschauergarantie bezüglich Covid abgeben konnten. Bilbao wurde durch Sevilla ersetzt. Am Ende waren es 11 Spielorte über den ganzen Kontinent verteilt. Hier auch gleich ein Überblick, wie hoch die Stadionkapazität angesetzt wurde. Da gab es doch deutliche Unterschiede. Gespielt wurde im Baku Nationalstadion 50% Kapazität, München in der Allianz Arena 20%, in Rom im Olympiastadion 25%, in St. Petersburg im Krestowski Stadion 50% Kapazität, in Bukarest in der Nationalarena 25%, in Budapest in der Puskas Arena 100%, das war das einzige Stadion, was 100% Auslastung hatte. Viktor Orban halt. In Amsterdam, Johan Cruyff Arena 25%, in Sevilla im Olympiastadion 30%, Kopenhagen im Parken 45%, in Glasgow im Hampden Park 25% und im Wembley Stadion in London 72%, was glatt 65.000 Zuschauer waren. London übernahm neben den drei Endspielen auch die Partien, die in Brüssel stattfinden sollten, also insgesamt 7 Spiele. St. Petersburg übernahm die Spiele, die in Dublin hätten stattfinden sollen, also waren in St. Petersburg auch 6 Spiele. Alle anderen Spielorte hatten jeweils 4. Wir kommen gleich auf die Spielorte zurück, blicken aber kurz auf die Qualifikation. Hier wird es jetzt etwas unübersichtlich. Neben der normalen Quali in Gruppenform kam der zusätzliche Weg über die Nations League Playoffs. Deutschland spielte in Gruppe C gegen Estland, Belarus, Nordirland und die Niederlande. Deutschland gewann 7 Spiele und verlor nur das letzte Spiel gegen die Niederlande mit 2-4 in Hamburg. Beide qualifizierten sich also. Dazu kamen aus der normalen Quali Belgien, Italien, Polen, Russland, Ukraine, Spanien, England, Frankreich, Tschechien, Türkei, die Debütanten aus Finnland, Schweden, Kroatien, Österreich, Portugal, Dänemark, Schweiz und Wales. Dazu kamen die 4 Sieger der Nations League Playoffs: Ungarn, Slowakei, Schottland und Nordmazedonien, die ebenfalls zum ersten Mal dabei waren, also Nordmazedonien. Kommen wir zum Kader der deutschen Mannschaft. Im Tor, wie gehabt, Manuel Neuer, FC Bayern. Als Ersatztorhüter Bernd Leno, FC Arsenal und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. In der Abwehr Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach, Robin Gosens, Atalanta Bergamo, Christian Günther vom SC Freiburg, Marcel Halstenberg von RB Leipzig, Mats Hummels von Borussia Dortmund, Lukas Klostermann, ebenfalls RB Leipzig, Robin Koch von Leeds United, Antonio Rüdiger, FC Chelsea und Niklas Süle, FC Bayern. Mittelfeld-Angriff Emre Can, BVB, Serge Gnabry, FC Bayern, Leon Goretzka, ebenfalls FC Bayern, Ilkay Gündoğan, Manchester City, Kai Havertz, FC Chelsea, Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach, Joshua Kimmich, FC Bayern, Toni Kroos, Real Madrid, Thomas Müller und Jamal Musiala vom FC Bayern, Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach, Leroy Sané, ebenfalls FC Bayern, Kevin Volland, AS Monaco und Timo Werner, FC Chelsea. Kommen wir zurück zu den Spielorten. Die UEFA hatte vorher Paare der Ausrichterstädte gebildet, in denen eine Gruppe spielen sollte. Qualifizierte Mannschaften, die auch Gastgeber waren, wurden also nicht gelost, sondern direkt in die passende Gruppe verfrachtet. Die Vorrunde. Gruppe A wurde in Rom und Baku gespielt. Chancenlos Letzte wurden die Türken mit 0 Punkten. Auf Platz 3 qualifizierte sich für das Achtelfinale die Schweiz. Auf Platz 2 Wales und mit 3 Siegen und 7-0 Toren deutlicher Gruppensieger Italien. Gruppe B wurde in Kopenhagen und St. Petersburg gespielt. Das erste Spiel der Gruppe war Dänemark gegen Finnland. Der erste Schockmoment in diesem Turnier. Christian Eriksen sagte kurz vor der Halbzeit ohne Fremdeinwirkung zusammen. Herzstillstand. Wiederbelebungsversuche direkt auf dem Feld, zum Glück erfolgreich. Unverantwortlicherweise wurde das Spiel zu Ende gespielt. 1:0 Sieg für Finnland, der erste EM-Sieg überhaupt. Die Dänen konnten den Schock relativ gut überwinden und zogen daraus irgendwie eine Stärke, die sie im Turnier weit tragen sollte. Sie wurden Gruppenzweiter hinter Belgien. Finnland und Russland schieden aus. Gruppe C wurde in Amsterdam und Bukarest gespielt. Auch hier gab es ein dominantes Team. Die Niederlande gewannen alle drei Spiele bei 8:2 Toren. Österreich als Zweite und Ukraine als Dritte kam ebenfalls weiter. Nordmazedonien schied aus. Gruppe D wurde in London und Glasgow gespielt. Auch hier kamen drei Teams weiter. England vor Kroatien und Tschechien. Die Schotten schieden aus. Gruppe E wurde in Sevilla und St. Petersburg gespielt. Schweden konnte die Gruppe sensationellerweise vor Spanien gewinnen. Slowakei und Polen schieden aus. Gruppe F, die deutsche Gruppe, wurde in München und Budapest gespielt. In dieser Gruppe konnte jeder jeden schlagen. Keine Gruppe war so eng. Der Gruppensieger hatte am Ende nur 5 Punkte. Portugal besiegte Ungarn 3:0 im ersten Spiel. Deutschland verlor sein erstes Spiel gegen Frankreich durch ein Eigentor von Mats Hummels. Ungarn spielte 1:1 gegen Frankreich. Es ging für Deutschland im zweiten Spiel gegen Portugal also schon um alles. Das erste richtige Deutschlandspiel nach 2016, welches Euphorie ausgelöst hat. Das 0:1 durch Ronaldo wurde durch 2 Eigentore durch Dias und Guerrero zum 2:1 gedreht. Havertz und der in diesem Spiel grandios aufspielende Gosens erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 4:1. Jota erzielte zwar noch das 4:2, aber Portugal war erneut ein leichter Gegner. In den letzten beiden Spielen gab es zweimal das gleiche Ergebnis, 2:2. Portugal gegen Frankreich und Deutschland gegen Ungarn. Ungarn hat sich in den letzten Jahren häufiger als unangenehmer Gegner für Deutschland erwiesen. So auch hier, im Regen von München. 0:1 durch Szoloi in der 11. Minute. 1:1 durch Havertz in der 66. Direkt gekontert durch Schäfer zum 1:2. Deutschland war ausgeschieden. Dann traf Leon Goretzka in der 84. Minute. Nochmal Glück gehabt. Frankreich 5 Punkte, Deutschland und Portugal 4 und Ungarn 2 Punkte. Portugal mal wieder als Gruppendritter weiter. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die Finalrunde. Im ersten Achtelfinale schoss Dänemark Wales mit 4:0 ab. Deutlich knapper war es im zweiten Spiel des Tages. Italien, Österreich 0:0 nach 90 Minuten. Chiesa und Pessina schossen 2 Tore zum 2:0 und Kalajdzic verkürzte zum 1:2. Es reichte leider nicht für Österreich. Die Niederlande verloren überraschend, aber verdient 0:2 gegen Tschechien und Belgien eliminierte Portugal mit 1:0. Der 28. Juni 2021 wird wohl vielen im Gedächtnis bleiben. 2 Knallerspiele hintereinander. Im ersten Spiel trafen Kroatien und Spanien aufeinander. Spanien führte bis zur 85. Minute mit 3:1. Dann trafen Orsic und Pasalic und erzwangen die Verlängerung. 2 weitere Tore für Spanien zum 5:3 reichten für das Viertelfinale. Im Spiel danach wurde es noch wilder. Frankreich gegen die Schweiz. Die Schweizer gingen zwar in Führung, aber Doppelpacker Benzema und Paul Pogba drehten das Spiel zum 3:1. Seferovic und Gavranovic erzielten in der Endphase noch 2 Tore. Ebenfalls Verlängerung, weiter 3:3. Im Elfmeterschießen war es dann Mbappé, der verschoss und die Schweiz ins Viertelfinale schickte. Spiel 7 war dann der Klassiker zwischen England und Deutschland. Sterling und Kane sorgten für den 2:0 Erfolg der Engländer. Mal wieder ein relativ frühes Aus und nicht das letzte. Katar. Das Viertelfinale. Die Schweiz schaffte es wieder, einen Großen zu ärgern und zwang Spanien ins Elfmeterschießen. Dort verließ sie ihr Glück und Spanien gewann und stand im Halbfinale. Das Viertelfinale in München habe ich damals live im Stadion gesehen. Belgien gegen Italien. Was für eine Qualität. Einem Kevin De Bruyne im Stadion zuzugucken ist eine Offenbarung, wenn man sonst Zweit- oder Drittliga-Fußball gewohnt ist. Nicolò Barella und Lorenzo Insigne trafen sehenswert zur 2:0-Führung, die noch vor der Pause durch Lukaku auf 2:1 verkürzt wurde. In der zweiten Halbzeit gab es dann das große Einmaleins der italienischen Theaterkunst. Jeder kleinste Rempler wurde als Mordversuch verkauft. Naja, es hat auf jeden Fall gereicht. Dänemark konnte sein Märchen weiterschreiben und Tschechien 2:1 besiegen. Im Halbfinale trafen sie auf England, die die Ukraine mit 4:0 besiegten. In Rom, by the way, das einzige Auswärtsspiel der Engländer. Alle anderen Spiele im Wembley-Stadion gespielt. Das Halbfinale. Italien gegen Spanien. Da war doch was. Wer aufgepasst hat, weiß, dass Italien noch ein Sieg zum 2:2 fehlt. Es war ein 4:2 nach Elfmeterschießen. Im zweiten Halbfinale endete der Traum der Dänen. 2:1 nach Verlängerung gegen England. Das Finale. Wie schon 2006 brauchten die Italiener auch hier das Elfmeterschießen für den Titel. Rashford, Sancho und Saka verschossen hintereinander und Italien war zum zweiten Mal Europameister. Der Europameister. Im Tor Gianluigi Donnarumma. Als Ersatztorhüter Alex Meret und Salvatore Sirigu. In der Abwehr Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola und Raphael Tulloi. Im Mittelfeld Nicolo Barella, Gaetano Gastrovilli, Brian Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Matteo Pessina und Marco Verratti. Im Sturm Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne und Giacomo Raspadori. Leute, hat mir damals gar nicht gefallen, dass Italien gewonnen hat, aber hey, die haben halt auch einen sehr feinen Ball gespielt, offensiv und gar nicht Italien-like, also alles okay. Das war also die Euro 2020, die leider mit dem Problem der Zeit zurechtkommen musste. Wenn man sich heute die Tore nochmal im Rückblick anschaut, ist es wirklich bitter, dass die Ränge so leer waren und kaum Stimmung aufkam. Die Idee ist zwar irgendwie bekloppt, aber irgendwie hätte es auch ein Verbindungselement sein können, in ganz Europa zu spielen. Was allerdings St. Petersburg und Baku hier zu suchen hatten, naja, katsching. Dafür hätte man auch noch in zum Beispiel Schweden und der Schweiz spielen können, oder in Portugal oder in Griechenland. Schade drum. Und heute also Deutschland gegen Schottland, die Euro 2024 in Deutschland. Ob ich Bock habe? Na sicherlich, sicherlich. Und wie? So viel wie seit 2016 nicht mehr. Und selbst wenn Deutschland früh den Abgang macht, scheiß drauf. Solange sie sich den Arsch aufreißen. Man hat doch im März gesehen, wie schnell die Euphorie wieder da ist. Wird es wie 2006 werden? Wie beim, sorry, ich kann den Begriff auch nicht mehr hören, Sommermärchen? Nein, definitiv nicht. Damals ist so viel zusammengekommen. Geiles Wetter, geile Spiele, friedliche Stimmung. Unwahrscheinlich, dass das erneut alles passt. Aber wer weiß. Wenn heute 2:0 gegen Schottland gewonnen wird, mal gucken, was dann passiert. Was in unserer Hand liegt, ist die Gastfreundschaft. Auf der Straße und vor allem auch in den sozialen Medien. Bleibt gelassen bei Niederlagen. Es ist nur Fußball. Bloody hell. Freut euch auf richtig geile Kicker. England, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal. Vielleicht schafft Österreich mit Ralle Rangnick ja doch noch eine Sensation. Vielleicht schaffen die ewigen Geheimfavoriten aus Belgien den großen Coup. Vielleicht wiederholen die Niederlande einfach 1988. Koeman ist Trainer, der war damals dabei. Keiner weiß, was passieren wird. Und das ist doch das Schöne am Fußball, nicht wahr? Vielen Dank für euer Ohr und viel Spaß bei der EM. Adios.